Ganz herzlichen Dank. Ich werde Englisch sprechen. Das tut mir leid für die Deutschen hier. Ich möchte zunächst einmal erinnern an jemanden, der nicht sehr bekannt ist. David Buckle ist sein Name. Er verbrannte sich in Brooklyn vor ein paar Tagen. Er war verzweifelt, verzweifelt angesichts der Tatsache, dass wir sehr, sehr unsensibel sind, was das neue Klimaregime angeht. Er übergoss sich mit Öl und er verbrannte sich als Protest, als Fanal gegen die Ölindustrie. Diejenigen, die meiner Generation angehören, werden vielleicht Jan Palasch erinnern, der sich ebenfalls selbst verbrannte aus Verzweiflung 1969 in Prag. Damals protestierte er gegen die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei. Ich bin sehr bewegt von diesen beiden, von denen einer zu einer Ikone des 20. Jahrhunderts geworden ist, denn sie sahen für sich keine andere Möglichkeit, als sich zu verbrennen. Es war ein Akt der Verzweiflung, weil sie für sich keine andere Möglichkeit sahen, sich politisch zu äußern. 1969 gab es für Palasch keine Möglichkeit, sich zu artikulieren, sich auseinanderzusetzen mit der Möglichkeit, politischen Widerstand zu leisten. Natürlich nutzte Palasch das politische Repertoire, das uns aus dem vergangenen Jahrhundert vertraut ist. Bei Buckle ist es viel schwerer, das zu verorten, weil uns das politische Repertoire fehlt, um es genau zu benennen. Diesen beiden quasi widme ich meinen Vortrag. Ich möchte drei Punkte ansprechen, die ich in meinem Buch, das der Surkamp Verlag in einer deutschen Version dankenswerterweise veröffentlicht hat, näher ausführe, das terrestrische Manifest. Ich werde dazu also zunächst etwas sagen, das ist die Emergenz des Terrestrischen als ein neuer politischer Horizont und die desorientierenden Effekte, die dieses hat. Im zweiten Teil spreche ich dann über eine gegenkopernikanische Revolution angesichts von Gaia. Und dann komme ich auf das zurück, was John in seinem Text 1999 schrieb, nämlich: Welchen Fortschritt macht das politische Subjekt durch den Erwerb dieser neuen politischen Position? John Lovelock bezieht sich ja genau darauf. Und ich werde dann abschließend anführen, dass einer der Gründe, warum wir nicht in der Lage sind, diese Position zu artikulieren, auf philosophische Ursachen zurückzuführen ist, wir verstehen nicht, woraus wir gemacht sind. Das ist sozusagen die Aussage. So weit die Struktur meines Vortrags. Zunächst also geht es um das terrestrische Manifest. Auf Französisch lautet der Titel anders. Wesentlich weniger bildlich geht es da eigentlich nur um die Frage, wo landen wir? Meine Freunde von Surkamp wollten das etwas größer darstellen und deswegen heißt es nun das terrestrische Manifest auf Deutsch. In diesem Buch versuche ich eine Verbindung zu ziehen zwischen dem Konzept der Revolution, die wir weltweit beobachten können, und der Leugnung des Klimawandels, die wir ebenfalls überall beobachten können. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, was stattfindet und nicht artikuliert wird. Jeden Tag sind wir eigentlich konfrontiert, aber mit Nachrichten, die zu tun haben mit dem Wandel des Planeten. Die Frage ist, was machen wir angesichts der Tatsache, dass es die CO2-Emissionen gibt, dass Tierarten verschwinden, Pflanzenarten verschwinden. Selbst wenn man sich ja nicht darum explizit kümmert, hört man diese Meldungen, hört man diese Nachrichten. Eines der Symptome des Wandels ist die konservative Revolution, die oft verstanden wird als eine Rückkehr, als die große Regression, um einen anderen Titel aus dem Surkamp Verlag hier zu zitieren. Es wäre aber falsch, davon auszugehen, dass es sich hier um eine einfache Rückkehr handelt. Es ist eine ganz neue konservative Revolution, mit der wir es zu tun haben, die sich richtet auf die schlimmstmögliche Auseinandersetzung mit dem Erdsystem. Der Mann, dessen Name ich nicht nennen möchte, aber Sie wissen alle, wen ich meine, erklärte am 1. Juni 2017, dass er sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen wird. Das ist natürlich eine symbolische Geste, aber ich verstehe das auch als eine philosophische Geste, denn es ist das erste Mal, dass ein Land im Westen hingeht und sagt, so wie die Natur in unserem Land funktioniert, ist es anders als so, wie die Natur in eurem Land funktioniert. Es geht also nicht nur um ein politisches Interesse hier, sondern es geht hier auch um eine enge Verbindung zwischen Politik und Natur und wie diese in der Vergangenheit gestaltet waren und wie sie heute gestaltet sind. Natürlich wissen die Menschen viel über die Gesellschaft und viele, die sich auskennen, sind natürlich nicht überrascht von einer solchen Aussage. Dennoch ist es so, dass zum ersten Mal so explizit gesagt wird, dass es bei uns in Amerika keinen Klimawandel gibt und was ihr dort in der Welt macht, ist uns egal. Haut einfach ab, kümmert euch um euch, wir kümmern uns um uns. In diesem kleinen Büchlein, das terrestrische Manifest, versuche ich noch einmal deutlich aufzuzeigen, was sich verändert hat in unserem Verständnis von der Weltgemeinschaft und wohin uns diese Prozesse führen. Dieses Bild hier ist eine vereinfachte Darstellung des Phänomens. Fakt ist, dass es ein großes Interesse gibt, was die Verlagerung vom Lokalen zum Globalen, vom kleinen, traditionellen, archaischen, in der Vergangenheit wurzelnden, in den neuen, modernen, zukünftigen Horizont des Globalen angeht. Der Horizont der Zukunft gilt als etwas Besseres. Die Moderne, die Modernisierung gilt als etwas Besseres und der Gegensatz ist eigentlich immer Regression, also Progression auf der einen Seite versus Regression oder die Auseinandersetzung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das ist im Grunde auch der Rahmen gewesen, in dem wir uns bewegt haben. Das sind die Vektoren, die es gewissermaßen auch leicht machen, zu verorten, wo die Menschen jeweils politisch stehen. Das Problem ist, dass die Idee der Globalisierung selbst einem völligen Wandel unterzogen wurde. Das heißt, wir verstehen heute unter Global und Globalisierung etwas ganz anderes als das, was ursprünglich damit gemeint war. Viele Jahre lang sah man im Zusammenhang mit der Globalisierung eine Vervielfachung und Verstärkung der Möglichkeiten zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das heißt, je Globalisierung bedeutete eine Vielheit von Sichtweisen. Mondialisation nennen wir das auf Französisch. Globalisierung war es im Deutschen. Also mehr und mehr Bindungen. In den letzten 30, 40 Jahren aber hat sich das verändert, vor allen Dingen aufgrund dessen, was mit dem planetarischen System geschieht. Und heute bedeutet eigentlich die Globalisierung genau das Gegenteil von dem, was sie ursprünglich mal bedeutet hat. Das heißt, im Grunde geht es hier um die Erweiterung, um die Fortschreibung einer ganz kleinen Zahl von Normen und Standards mit Blick auf die Frage, wie leben wir, wie verbreiten wir uns auf dem Planeten, wie gehen wir um mit der Diversität und der Multiplizität der Lebensformen. Und da meine ich natürlich überhaupt nicht nur Menschen, sondern natürlich jedes Lebewesen. Wenn man also hingeht und sagt, ich bin gegen die Globalisierung, dann weiß man gar nicht genau, welche Globalisierung ist gemeint? Ist die Globalisierung gemeint, die mehr Vielfalt bringt? Oder ist es die Globalisierung, die weniger Vielfalt bringt? Und das schafft meiner Meinung nach eine gewisse Desorientierung. Und diese Desorientierung erklärt im Grunde die konservative Revolution. Die Menschen hören über die Medien, über die wissenschaftlichen Journale vom enormen Anstieg der Ungleichheit, was Einkommen angeht und so weiter und so fort. Und man versteht das auch. Aber die Frage ist dennoch, was bedeutet in diesem Zusammenhang der Horizont der Globalisierung? Welche Rolle spielt er? Welcher Faktor ist es, dem wir hier etwas opfern? Und man realisiert, wenn man das näher betrachtet, dass das, was wir glauben, was es ist, falsch ist. Man kann Zeitschriften lesen oder Zeitungen, zum Beispiel im Guardian, stand kürzlich, wir haben nur noch für 50 Jahre Boden. Und dann erschrickt man aber die Lösung, die präsentiert wird, ist immer wieder, lasst uns dann halt zurückkehren zum Lokalen, also nicht mehr das Globale, jetzt das Lokale. Man hat also ein bisschen das Gefühl, dass wenn der Horizont der Globalisierung nicht mehr besteht, wenn das Globale nicht mehr existiert, dann müssen wir zurückkehren zu dem, was wir kennen, was uns geschützt hat, was uns Identität bietet, was uns Grenzen setzt, was uns Orientierung gibt. Und ich glaube, ich muss das in Deutschland nicht betonen, es gilt aber nicht nur in Deutschland, sondern es gilt überall in Europa. In England sehen wir den Brexit und in den USA sehen wir diesen Mann, dessen Namen ich nicht nennen mag. Desorientierung, ich argumentiere, dass wir diese Desorientierung haben, weil es etwas Falsches gibt in diesem Horizont, der verweist auf das, was die Politik eigentlich anstrebt. Das heißt, es geht nicht um eine Verlagerung von Werten oder politischen Haltungen nur, sondern hier verändert sich die Form der Welt, auf die die Politik eigentlich angewendet werden soll. Wir haben also hier einen dritten Attraktor. Ich habe hier keinen Pointer, aber Sie sehen das ja hier vorne. Diesen dritten Attraktor, der hier aufgezeichnet ist. Also einmal das Lokale, einmal das Globale und dann einen weiteren Attraktor, der verweist auf die, auf den Wunsch, zurückzukehren, auf das Lokale sich erneut zu berufen. Und ich möchte das weder planetarisch noch irdisch nennen, sondern terrestrisch. Terrestrisch ist sozusagen eine neue Einheit, die die Aufmerksamkeit erregen soll. Es ist nach wie vor so, dass wir es mit den alten Vektoren zu tun haben, also Attraktor 1, der sich in Richtung Attraktor 2 bewegt und zurück. Und insofern sind wir nach wie vor verhaftet in einem alten System. Aber jede politische Frage, jede Klimafrage, jede Frage, die hinterfragt, warum haben wir bisher noch keine effiziente Politik entwickelt, um uns mit dem Klima auseinanderzusetzen, verweist genau auf diesen dritten Attraktor, den ich als den terrestrischen bezeichnen möchte. Und das ist ein schwieriger insofern, als er Allianzen bedingt und Bündnisse schließen, das ist nicht gleich. Wir können nicht einfach zurückkehren in die Vergangenheit, uns erneut auf das Lokale berufen. Wir hatten gerade zum Beispiel eine große Veranstaltung in Notre-Dame-le-Lande, wo es um einen Flughafen geht, ein geplanter Flughafen, der dort gebaut werden soll. Und man setzte sich dort mit der Frage auseinander, soll er entstehen oder nicht? Und die Frage war dann natürlich auch, haben wir es hier mit einer globalen Frage zu tun, mit einer Frage der Mondialisierung oder ist es eine lokale Frage? Geben wir hier einen Flughafen auf und sind dann reaktionär? Ist das eine Rückkehr in die Vergangenheit oder eben gerade nicht? Also in der politischen Ökologie stellen sich eine Vielzahl von derartigen Fragen, die lassen sich nicht einfach verorten mit wenigen traditionellen Vektoren, sondern wir müssen schauen, wie dieser neue Horizont der Politik aussehen kann. Das Problem besteht allerdings tatsächlich im Verständnis des Terrestrischen. Es gab eine interessante Ausstellung in Paris. Da ging es im architekturhistorischen Kontext um die Frage, wie schwierig es ist, Kreise oder Kugeln zu formen, Sphären zu bilden, der Globus. Nun, wir denken immer, dass wenn wir global und ökologisch denken, wir die Dinge in einen Globus hineinpacken. Fakt ist aber, dass das, was wir machen, ganz stark auf der Ebene sich verortet. Ich möchte im zweiten Teil meines Vortrags insofern darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen der Sphäre, dem Globus und dem Terrestrischen. Ich habe mich in einem anderen Buch ebenfalls sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Kampf um Gaia war der deutsche Titel, ebenfalls ein sehr bombastischer Titel. Also offenbar neigt man hier dazu, alles immer etwas größer zu machen. Und das ist eine Auseinandersetzung auch mit einem ganz interessanten Papier von Hans-Joachim Schellenhuber, was ich gerade im Vorlauf dieser Veranstaltung hier noch einmal gelesen habe, vor 20 Jahren geschrieben. Es geht um die zweite kopernikanische Revolution und das Argument ist, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit der Wissenschaft des Erdsystems als erster kopernikanischer Revolution nach Galileo. Was ich versucht habe zu verstehen, ist natürlich, was bedeutet eigentlich diese kopernikanische Revolution? Und wenn wir hier die Metapher ernst nehmen, die John Lovelock anführt in seinem Text, dann müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, dass das Terrestrische eben nicht der Globus ist. Man visualisiert hier ein Terrain, auf dem Politik wirkt. Und die große Idee dieser Welt ist natürlich etwas, was sich auch immer wieder findet in Metaphern und in der Visualisierung der Welt aus dem Weltraum gesehen. Also der blaue Planet. Wir sehen hier ein Bild, das aus der Apollo gemacht wurde. Auch da gab es eine wunderschöne Ausstellung vor ein paar Jahren über das Bild des blauen Planeten und seine Wahrnehmung. Was geschieht aber, ist genau das Gegenteil. Das heißt, wir sind gar nicht an einem Punkt, in dem es zu einer Vereinigung dieses globalen Bildes kommt, sondern wir sind vielmehr konfrontiert mit Kluften, mit Spaltungen, mit Konflikten, mit Kriegen. Das heißt, wir sehen den Planet gar nicht als das, was eben unglaublich schön und einflussreich ist. Und wir empfinden es eben nicht als eine Situation, in der wir alle sagen, wir alle sind Kinder dieses blauen Planeten. Nein, wir sind im Grunde konfrontiert mit einer massiven Spaltung. Und wenn wir noch einmal jetzt an die USA denken und an die Aufkündigung des Klimaabkommens, dann wird das sehr, sehr deutlich. Der blaue Planet ist also nicht dieses vereinigende Element, sondern eher eine Ressource der Teilung. Und deswegen möchte ich gerne jetzt die Aufmerksamkeit richten auf etwas anderes. Also es geht jetzt nicht mehr um den Globus, sondern es geht um die Oberfläche. Bernd erwähnte ja die kritischen Zonen in seiner Einführung. Eine Oberfläche, die eben etwas anderes ist, quasi der Gegensatz ist von dem, was der terrestrische Globus ist, nämlich etwas Winziges, etwas quasi Unsichtbares. Und das verweist natürlich auf unsere Realität, denn alles das, was uns wichtig ist, verschwindet aus unserem Blick, denn es ist so klein, was erneut es schwer macht, unser eigenes Leben, unsere eigene Position als Mensch zu verstehen. Und dafür gibt es natürlich Gründe, wie dieses Bild zeigt. Zum einen ist es so, dass diese kritische Zone eine ganz, ganz dünne Oberfläche nur hat das neue Klimasystem, bewirkt Veränderungen, die winzig sind und insofern schwer wahrnehmbar. Gleichzeitig werden diese aber auch epistemologisch geleugnet. Natürlich befassen sich die Leute mit Klimawissenschaft, mit der Geologie, mit der Erdwissenschaft, mit der Landwirtschaft und den Folgen, die der Klimawandel für diese hat. Und egal, was ein Wissenschaftler in einem wissenschaftlichen Journal zu diesem Thema schreibt oder zu diesen Themen, es wird einen geben, der es in Frage stellt, bezweifelt, angreift oder kritisiert. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit diesen kritischen Zonen, die nicht jenseits von der Welt studiert werden können. Ich erfuhr gerade, dass wenn man aktuell über CO2-Emissionen und den Klimawandel schreibt, man einen Wert von 410 ppm ansetzt. Aber dieser kann morgen schon ganz anders beziffert sein. Mit anderen Worten, egal, was wir zu diesem Thema hören oder schreiben, es wird bestritten werden. Depeschen von der Front, Dispatches from the Frontlines, ist der Untertitel dieses Buches von Michael E. Mann, was ich hier mit dem Cover auf diesem Chart Ihnen zeige. The Hockey Stick and the Climate Wars ist der Titel. Und es sind in der Tat Depeschen von der Front, die sich genau damit befassen. Wir haben es mit einer eminent politischen Frage zu tun. Vergessen wir das nicht. Mit anderen Worten, epistemologisch sind wir mit einer ganzen Menge von Schwierigkeiten konfrontiert in der Auseinandersetzung mit all diesen Fragen, eben aufgrund dieser so dünnen Oberfläche, die die Welt umhüllt. Und deswegen ist diese gegenkopernikanische Revolution erforderlich, denn es geht um etwas, was über die Erde hinausgeht, um über diese dünne Schicht auf der Erde hinausgeht, was verweist auf die Beziehung zwischen Naturwissenschaften und anderen Wissenschaften. Und für mich ist das das, was ich aus der Lovelock'schen, Margulischen Gaia-Hypothese gelernt habe. Gaia. Da haben die Leute natürlich eine ganze Menge Bilder im Kopf. Für mich ist Gaia im Grunde aber die Manifestation von zwei verschiedenen Aspekten. Einmal das, was James Lovelock formulierte, einmal das, was Lynn Margulis formulierte. Beide befassten sich ja mit der Frage, woraus besteht die Welt? Und beide taten das aus ganz anderen Perspektiven. Und da geht es gar nicht um das Gleichgewicht der Natur oder das Leben auf der Erde, sondern es geht um die Neuzusammensetzung der Wirkmacht des Agens der Welt. Und ich argumentiere, dass was wir als politische Ohnmacht erleben, weitgehend zurückzuführen ist auf genau dieses Dilemma. Man kann politisch die Klimafrage nur dann ernst nehmen, wenn man auch nach der Wirkmacht, nach der Wirkungsmacht, nach den Handelnden fragt. Und hier haben wir natürlich ein Verschwimmen der Differenzierung zwischen biotisch, abiotisch. Hier sehen Sie noch einmal den Verweis auf John Lovelock. Zu sehen in diesem Bild in seinem Labor quasi, in Anführungszeichen, wie er sich mokiert über andere Wissenschaftler. Es ist ein nicht datiertes Foto von Combe Mill aus einer Dissertation von Sébastien Dutreuil. Es ist im Grunde ja ein einfaches Stück Evidenz, es ist arithmetisch. Und es ist in jedem Fall etwas, was durchaus die kopernikanische Revolution durchaus rechtfertigt, was wir hier sehen. Links sehen wir die Erde. Ein ausgewogenes Verhältnis der Chemikalien in der Atmosphäre, was letztendlich das Leben trägt, im Gegensatz zur Erde ohne Leben, wie wir sie auf der rechten Seite dargestellt sehen. Das Leben ist also nicht in der Umwelt, sondern das Leben produziert die eigene Umwelt. Und dieses Argument kennen wir von Bernatsky und von vielen anderen. Und das Spannende dabei ist, hier die Brücke zu schlagen zur Argumentation von Margulis. Hier haben wir übrigens ein Bild aus einem Film über sie. Sie war Biologin, bewegte sich dann aber sehr stark ins Zentrum mit ihrer Entdeckung der Holobionten. Das ist ein Begriff, den sie geprägt sind. Niemand würde hingehen und sagen, ich bin ein Körper, sondern ich sage, ich habe einen Körper, ich habe so und so viel Zellen und all diese Mikroben und wir leben zusammen ganz glücklich, was natürlich witzig ist. Wir sind heute glücklich, Multituden zu sein, nicht im ontologischen Sinn, sondern im Sinne der Mikroben. Es ist sozusagen ich und meine Mikroben. Und wichtig im Zusammenhang mit Gaia ist, dass wir es hier mit zwei Revolutionen zu tun haben, deren Konzepte zunächst einmal gleich sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Biotischen und Abiotischen auf der Erde. Und die Einheit selbst ist nicht die Einheit des Selbst, sondern es ist ein Holobiont, das heißt ein essentielles Element, was sozusagen andere kidnappt und dann eine Verbindung, eine Verflechtung bewirkt. Entrelacé ist der Titel eines weiteren Buches auf Französisch. Overlapping, Überschneidung. Überlappung wäre dann das entsprechende englische oder deutsche Wort. Hier ist ein Auszug aus einem Text von Scott Gilbert. We have never been individuals. Wir waren nie Individuen. Das ist ein Titel, der mir gut gefällt. Er verweist auf einen Titel, den ich selbst eins gewählt habe. Hier heißt es, wir berichten, dass die Zoologie ebenfalls feststellt, dass Tiere Komposita vieler Lebewesen sind, die sich gemeinsam entwickeln. Die Entdeckung der Symbiose im Königreich der Tiere verändert fundamental die klassische Sichtweise von einem isolierten Einzelnen. Und das ist genau der Punkt, den ich machen möchte. Hier brauchen wir also eine Philosophie, die sich anpasst an den Klimawandel. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie definieren wir das Subjekt? Wie definieren wir Handlungsmacht, Agens? Und das sehe ich vor allen Dingen eben auch in dieser Verbindung zwischen Margulis und Lovelock. Wir sehen hier diesen neuen deutschen Trend. Offenbar werden hier viele solche Bücher auf den Markt gebracht. Sie sehen immer wieder die Bäume und die Mikroben und die Gedärme. Julia Enders, ich glaube, sie hat 1 Million verkauft von ihrem Buch Darm mit Charme. Und wir haben jetzt auch dieses französische Buch, Tous entrelacés, alle miteinander verbunden. Hunderte erscheinen und immer wieder geht es um die Definition der Zellen, wobei ich jetzt nicht so genau weiß, wie das aussieht in Deutschland mit diesen Zellen und mit den Bäumen, aber bei uns ist das jedenfalls sehr en vogue. Und dann haben wir Tim Lentons wichtigen Text, ein wichtiges Papier, der sich ebenfalls auseinandersetzt mit Lovelock natürlich. Es sind die Multiplizitäten von Gaia, über die er schreibt. Und auch er verweist natürlich auf Lovelock und Margulis. Einmal vertikal aufgetragen der Raum und einmal horizontal aufgetragen die Zeit. Und es gibt einen Mechanismus, der ein bestimmtes Feedback möglich macht in der Bewegung. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass dieser Feedback-Mechanismus immer wieder der gleiche ist, wie für unterschiedliche Objekte, die man betrachtet, also die Körpertemperatur des, Entschuldigung, die Temperatur des Körpers ist noch einmal etwas anderes als die globale Temperatur zum Beispiel. Dieses Bild aber zeigt, dass wenn wir über die Gaia-These sprechen, wir über unterschiedliche Ebenen der Kontrolle sprechen und über unterschiedliche Prozesse von Lebensformen, die ihre Umwelt unterschiedlich gestalten. Und insofern gibt es keine Einheit, die wir als Gaia bezeichnen können. Die Natur impliziert nicht notwendigerweise eine Einheit, sondern Prozesse, die wirken. Und Sie sehen hier auf dieser Grafik ja die unterschiedlichen Prozesse aufgetragen. Und die Wissenschaft muss sich entsprechend mit all diesen Aspekten auseinandersetzen. Und das ist auch ganz wichtig für die politische Philosophie, was mich zu meinem dritten Teil bringt, die Emergenz, das Aufkommen eines neuen politischen Subjekts. Das Subjekt der politischen Philosophie, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen, wird sozusagen durch uns selbst in der Gleichung ersetzt. Aristoteles einst, das ist jetzt. Hier haben wir natürlich die reflexive Dimension, auf die der Begriff Anthropozän selbst verweist. Jetzt tun wir der Erde etwas an und die Erde reagiert, ist sozusagen die Prämisse und es gibt kein Subjekt. Ich war eigentlich fasziniert, als ich realisierte, dass in diesem wichtigen Buch über Gaia auch Hobbes und Leviathan erwähnt werden. Das heißt, die Frage, welche politische Einheit gibt es, wer ist das politische Subjekt, was ist das politische Subjekt, ist eine alte. Wir haben also praktisch zwei ganz unterschiedliche Epochen, die hier auch durch diese Bilder dieser Texte illustriert werden, aber sehr ähnliche politische Probleme und die Frage, welche Einheit hilft uns, eine Lösung zu finden. In dieser rechten Zeitschrift wurde übrigens die Anthropozän-Debatte von vor ein paar Jahren zusammengefasst. Und das ist sicherlich auch das Thema von Hans-Joachim Schellenhuber. Es ist sozusagen ein blindes Monster, jemand, der nicht weiß, was ihm geschieht und blind auf die Katastrophe zurennt. Da stehen wir. Wir erfinden ein Subjekt und wir erfinden eine Vielheit von Disziplinen und stehen damit da, wo Hobbes im 17. Jahrhundert stand, mit dem seltsamen Problem, dass die Frage des Anthropomorphismus wieder aufkommt. Die Frage lautet nämlich, ob das Subjekt einer neuen Klimapolitik ähnlich ist wie das politische Subjekt im Sinne von Hobbes im 17. Jahrhundert. Erkennen wir hier ein Subjekt? Da gibt es eine seltsame Sichtweise bei Lovelock und Leute, die Lovelock lieben, haben eigentlich sich immer ein bisschen gestoßen an dieser These. Er sagt nämlich, die Gaia-Hypothese impliziert, dass der stabile Zustand unseres Planeten den Menschen als Teil oder Partner in einer sehr demokratischen Einheit beinhaltet. Was bedeutet das? Hier impliziert ist ja die Aussage, dass die politische Zone des Terrestrischen eine demokratische ist. Und das ist etwas, was wir in der politischen Philosophie gar nicht notwendigerweise wiederfinden. Ich freue mich, hier zu stehen im Haus der Kultur in der Welt und darüber sprechen zu dürfen, umso mehr. Denn ich glaube, das ist eine ganz wichtige Agenda, die hier diskutiert wird, nämlich das Anthropozän. Und wir befassen uns ja auch mit der Frage, was bedeutet das Anthropozän in der Kunst? Ich habe gerade letzte Woche einen Text dazu vollendet, der sich auseinandersetzt mit der Frage, wer ist das Subjekt in diesem neuen Klimaregime? Und da verweise ich auch auf die Overstory von Richard Powers. Da geht es um diesen grundlegenden Wandel in der Kunst. Das heißt, genau in dem Moment, in dem ein Subjekt gebraucht wird, verändert es sich und ist nicht mehr erkennbar. Es ist eine wunderbare Geschichte, ein großartiger Roman, die Overstory von Richard Powers, aber eben auch eine Geschichte, die verweist auf diese Beziehung zwischen Bäumen und Menschen, die eben die Bäume nicht anthropomorphieren, sondern eine Beziehung aufbauen, die ihnen als Menschen eine politische Reife verleiht. Genau das verleiht, was ich genau versuche anzustreben und wonach ich frage in meinen Erörterungen. Dann kann, natürlich kann man sagen, hier fehlt das Thema der Autorität. Und viele, die in der Ökologie arbeiten, appellieren gewissermaßen an die Autorität. Sie sagen, wir brauchen einen Diktator, wir brauchen jemanden, der genauso stark ist wie die anderen. Jemand, der genau sagt, was zu tun ist. Und wir wissen, dass die Leute ja gern diesem konservativen, revolutionären Weg folgen. Wobei es schwer ist, sich vorzustellen, dass es einen Diktator geben könnte, der tatsächlich ein universelles Interesse vertritt. Das Paradoxon besteht aber tatsächlich darin, dass eben genau in dem Moment, wo wir ein Subjekt brauchen, das eine politische Rolle spielt, dieses nicht mehr zu sehen ist. Das artikuliert übrigens auch Clive Hamilton ganz wunderbar in einem seltsamen Buch, das den Titel Defiant Earth trägt, die sich verteidigende Erde. Ich weiß nicht, ob dieses Buch in Deutschland bereits erschienen ist. Hier geht es um die Diskussion des Anthropozentrismus und es wird gesagt, jeder versucht, das Anthropos anders zu definieren. Jeder diskutiert darüber und viele kritisieren den Begriff Anthropozän, weil gesagt wird, hier kommt der Mensch genau wieder ins Zentrum und das wollen wir doch nicht. Und hier argumentiert Clive Hamilton, doch, wir wollen diese menschliche Form zurück. Die Zukunft des gesamten Planeten, einschließlich vieler Lebensformen, hängt heute ab von den Entscheidungen einer bewussten Kraft. Selbst wenn die Zeichen da sind, dass nur in embryonalem Zustand bereits zusammengearbeitet wird. Und angesichts dieses brutalen Faktums ist es pervers, die Einzigartigkeit und die Stärke des Menschen zu leugnen. Also auch hier wiederum der Verweis auf das Es, um das es eben schon ging. Wir brauchen den Menschen, wir brauchen den Mensch als Handelnden. Das ist die Idee. Und natürlich gibt es hier Gegensätze oder Kontroversen zwischen dem, was Clive Hamilton schreibt und anderen Autoren in den Sozialwissenschaften, würde ich hier Anna Löwenhaupt-Zing erwähnen oder Eduardo Kohn oder Donna J. Haraway. Sie alle kritisieren den Begriff Anthropozän. Sie sagen, Anthropo, das bedeutet, der Mensch steht im Zentrum und den wollen wir hier nicht im Zentrum sehen. Da stehen wir also. Schlussfolgernd bedeutet das, dass 1999 John Lovelock die Frage der Erde, der Erdsysteme und der Erdwissenschaft im Zusammenhang mit dieser kontrakopernikanischen Revolution sah, wobei es nicht die Rückkehr zu einer Erde war, wie wir sie heute kennen. Es war eine ganz andere Erde, eine Erde mit eigenen Eigenschaften, in der die Objekte nicht notwendigerweise nur nebeneinander existieren und die tatsächlich einem völlig neuen Konzept folgen würde und in der tatsächlich auch das Bewusstsein davon existierte, dass das eigene Handeln wirkt auf die Umwelt, in der ich lebe. Und das ist natürlich eine interessante Parallele zwischen diesen beiden Revolutionen, wobei es ausgesprochen schwer ist, schwieriger innerhalb unseres Paradigmenwechsels zu leben als im anderen. Denn wenn wir über die erste kopernikanische Revolution sprechen, dann sprechen wir über eine Neuinterpretation der Welt. Die Welt selbst hat sich aber nicht geändert durch diese Neuinterpretation. Heute aber sprechen wir über eine paradigmatische Transformation. Das heißt, um einen grundlegenden Wandel geht es. Die Welt, wie sie einst war, das Universum als Ganzes, wird modifiziert, verändert sich. Und was auf dem Spiel steht, ist viel mehr. Und insofern verweise ich auf einen Film, der Ihnen hier in Deutschland sicherlich auch vertraut ist. Ich meine, es gibt sicherlich hier viele Filme über Brechts Leben des Galileo. Dieser Film wurde von Losi auf YouTube gestellt. Und was Schönes an diesem Film über das Schauspiel ist, dass wenn man hier eine Verschiebung vornimmt, also nicht länger erdzentriert, sondern planetenzentriert oder planetarisch agiert, sich ganz viel ändert an der Macht. Und viele Leute sagen heute, da ändert sich doch nichts am Klima, eben weil sie wissen, dass wenn man etwas ändert an der Ordnung der Welt, dann ändert man tatsächlich die Gesellschaft auch. Es gibt also eine ganz klare Parallele zwischen dem, was zu Galileos Zeit passierte und dem, was heute passiert, was die Kosmologie angeht. Aber, und das zeigen John Lovelock und viele andere in ihren Texten auch ganz deutlich, dass es heute viel, viel schlimmer ist, als es einst war. Es geht hier nicht mehr nur um die Frage, ob wir die kopernikanische Revolution realisieren oder nicht. Es geht eben nicht mehr nur darum, ob wir richtig rechnen, ob wir die Planeten richtig berechnen können oder nicht, sondern wenn wir jetzt nicht die richtige Interpretation finden und wenn wir nicht eine richtige Beziehung ziehen zwischen dem Gesellschaftssystem und dem Weltsystem, dann kann das extrem dramatisch werden und möglicherweise werden wir tatsächlich diesen Planeten nicht mehr beleben können. Ich wünschte, ich hätte hier Positiveres sagen können. Ich wünschte, ich könnte auch sehr positiv enden, aber es ist einfach kein Thema, was ein Happy End mit sich bringt. Ich habe am Anfang auf diejenigen verwiesen, die sich aus Verzweiflung umgebracht haben. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dies vitale, grundlegende Fragen sind und ich freue mich sehr, dass ich hier bin und mit Ihnen über einige dieser Fragen diskutieren darf. Vielen Dank.